Brexit on Toast, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Diesmal eine Ausgabe, wir haben es Aktuelle Stunde genannt, zum Stand des Brexit und was die Politik mit Corona macht, beziehungsweise was Corona mit der Politik macht in England. Wir waren eine Zeit nicht auf Sendung, sind es jetzt aber wieder und fassen überhaupt mal zusammen. Das Königreich Großbritannien gibt es noch als Königreich, nicht von der
Landkarte.
Also
so lange war die Pause jetzt auch nicht. Ja, also unsere Sommerpause ist eigentlich deutlich kürzer als die Sommerpause bei zum Beispiel jetzt beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Ja, und da werden auch die Magazine eingekürzt.
Da teilweise wird im Mai gesagt, wir verabschieden uns und wir sehen uns Mitte September wieder.
Ja, wir sind so lange ist es bei uns nicht.
Also wir haben, wobei wir haben auch, glaube ich, die letzte Sendung war schon Anfang Mai und
Aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da.
Podcast.
Wir sind wieder da und wir lesen in den Schlagzeilen hier, England macht eigentlich auf, Corona ist vorbei.
In England, ja.
Und die Inzidenz ist aber bei 250.
Mhm. Wie passt das zusammen, Benita?
Ja, wie passt das zusammen? Das würde ich auch gerne wissen. Also wir haben natürlich, also wir als Familie haben jetzt die Corona-Ups und Downs in Großbritannien besonders beäugt, weil unsere älteste Tochter in England studiert. Und die hatte längst Corona, natürlich im November war das schon, weil also eigentlich jeder, den ich kenne, so ungefähr in England Corona hatte. Nicht die älteren Leute nicht, aber alle, die Studenten sind oder irgendwie jünger als 30, hatten es alle.
Du kennst noch Studenten?
Ich kenne noch ein paar Studenten. Also ich kenne sie nicht, aber meine Tochter kennt sie. Wir haben also geschaut, wie ist es jetzt, wie wird es, weil sie soll jetzt natürlich herkommen wieder für die Ferien, hat ja auch Ferien. Und dann waren wir schon so ein bisschen besorgt, weil man muss also 2 Wochen in Quarantäne, wenn man aus dem Virusvariantengebiet kommt und wird sie jetzt es noch überstehen, wird sie ohne Delta wieder einreisen können. Sie ist hier, sie hat es geschafft, aber ich glaube, es war knapp, weil wie gesagt, die Inzidenzen gehen durch die Decke und gleichzeitig kündigt Boris Johnson an, dass ab dem 19. Juli überhaupt keine Einschränkungen mehr gelten werden für gar nichts. Hm. Damit hat er aber schon sich so ein bisschen nach hinten korrigiert, weil ursprünglich hatte er, glaube ich, zwar im März oder so angekündigt, genau nach welchem Drehbuch die Lockerungen und so weiter vorgehen werden, bis zum 21. Juni, der dann der Freedom Day sein wird, weil in England muss alles ein saudummes Schlagwort kriegen.
Nein, you know.
Okay.
Ja. Man muss immer auch komischerweise den letzten Vokal betonen. Yeah. Obwohl es ja eigentlich davor der Konsonant ist, der unterscheiden muss. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen Juni.
Wie hast du denn diesen 21. Juni verlebt?
Den gab es ja gar nicht, oder?
Wurde dann wieder getilgt.
Also Boris Johnson hatte vorher also schon wieder alles geschworen beim heiligen Leben seiner Mutter, dass am 21. Juni der Freedom Day sein wird, wo das freiheitsliebende Volk der Briten wieder frei sein wird und so. Und das wird überhaupt gar kein Problem sein. Da haben natürlich schon manche mit den Köpfen gewackelt, auch in Großbritannien, und gesagt, ob das noch ein bisschen voreilig ist, weil sie ja am Anfang, wie wir ja wissen, mit dem Impfen so unheimlich schnell waren. Ja. Und damals natürlich auch dann, ja, Brexit und wir sind schnell und schaut mal die EU an, wie die also nichts gebacken kriegen und wir sind hier die Impfhelden und so weiter. Und Brexit hat sich voll gelohnt. Im Zuge dieser Euphorie hat Johnson eben den Freedom Day angekündigt, den er aber letztendlich jetzt Ende Mai dann doch nochmal fast einen Monat nach hinten verschieben musste, wegen unter anderem eben der sogenannten jetzt Delta-Variante, die in England wirklich komplett endemisch ist inzwischen und alle anderen Varianten zur Seite gedrängt hat, die ja ursprünglich aus Indien kommt. Und wieso ist diese indische Variante so wahnsinnig stark in England oder Großbritannien, bevor sie zum Beispiel im Kontinentaleuropa stark wurde? Weil natürlich leben sehr viele Anglo-Inder in Großbritannien, da ist ein reger Austausch. Aber die britische Regierung, als es klar wurde, dass da unten ziemlich plötzlich die Post abgeht, coronatechnisch, hat die Grenzen geschlossen für Flüge aus Pakistan und Bangladesch, obwohl in diesen beiden Ländern viel weniger neue Variante war. Für Indien haben sie es offen gelassen. Und zwar, also davon muss man leider ausgehen, weil die Regierung gerade damit beschäftigt war, ein fantastisches Handelsabkommen mit Indien abzuschließen. Und der Premierminister Modi, der durchaus weiß, wie viel Macht er besitzt als indischer Premierminister, dem wollte man nicht verschrecken oder irgendwie verärgern, indem man sein Land auf irgendeine rote Liste setzt und da zumacht. Und Boris Johnson wollte außerdem selber nach Indien reisen und da mit großartigem Getöse fantastisches Handelsabkommen zu zeigen oder abzuschließen. Er hat dann tatsächlich in letzter Minute wurde dann erst gesagt, nee, er fährt doch nicht. Als in Indien schon, als hier die Nachrichten, ich weiß nicht, es war in Deutschland, wurde es vielleicht nicht so viel gezeigt wie in Großbritannien, aber die Bilder aus Indien wirklich etwas verstörend waren.
Hat man schon auch teilweise gesehen. Ja,
hat man schon auch gesehen.
Ja. Von wem ist Boris Johnson denn beraten, gesundheitstechnisch?
Ich glaube, von niemandem. Lässt er so beratungsresistent. Naja, er hat ja seinen Gesundheitsminister Matt Hancock bis vor kurzem gehabt, der aber, glaube ich, nicht viel beraten hat. Also er hat noch zwei, sozusagen wie bei uns Herr Lothar Wieler oder so, er hat da zwei.
Vom NHS oder?
Nee, der eine ist Sir Patrick Vallance und der andere heißt irgendwie Mr. Witty oder ich weiß nicht genau, wie der mit Vornamen heißt, vielleicht auch Patrick. Die beraten ihn immer, aber die stehen, bei denen wusste man auch immer am Anfang nicht, weil die haben immer eigentlich Vorsicht angemahnt und wurden dann aber völlig ignoriert. Und dann schließlich haben sie auch schon nicht mehr die Vorsicht angemahnt, beziehungsweise dankt man, dass die am Anfang selber für die Herdenimmunität eigentlich plädiert haben und gesagt haben, das lassen wir einfach jetzt mal hier drüber und das wird schon gut gehen. Also diese beiden sind so ein bisschen, weiß man immer nicht genau, welche Rolle die eigentlich haben, weil, wie gesagt, ein beratungsresistenter Premierminister ist halt auch schwierig, ja, der eben auch immer nur was sagen möchte, was den Leuten gefällt und nichts sagen möchte, was den Leuten nicht gefällt. Naja, also die indische Variante wurde zwecks Handelsabkommen, die indischen Flüge durften noch nach England rein und innerhalb dieser zwei Wochen zwischen Pakistan und Bangladesch-Schließung und Schließung für Flüge aus Indien sind ungefähr 20.000 Passagiere aus Indien in England gelandet. Und
haben ordentlich gespreadet.
Haben wahrscheinlich ordentlich gespreadet, denke ich mal, ja. Also davon ist auszugehen, weil eben diese Delta-Variante dann sehr schnell dominant wurde, vor allem in manchen, sagen wir, Communities auch, wo mehr Anglo-Indians als nicht leben. Da, dann kann man sich einfach überlegen, wo kommt es jetzt her? Ja.
Und bei uns ist es aber ja auch dann sehr schnell gegangen. Also wir sind zwar immer noch auf einem niedrigen Niveau, aber inzwischen hat Delta ja auch über 50%.
Ja. So und viel, dass man es durch Reisebeschränkungen gar nicht mehr eindämmen kann, weil es einfach schon gut ausgebreitet ist.
Genau, man hat es hier eben sehr schnell ja dann gesagt, aus UK kommt hier keiner mehr rein. Mhm. Ja, schon viel früher als andere europäische Staaten. Und es hat aber trotzdem nichts.
Nein, man kann es nicht. Nee, es geht nicht einfach nicht. Ja. Und aus UK kommt keiner mehr rein. Ist ja auch zum Beispiel mit einem deutschen Pass müssen sie einen reinlassen. Also das ist schon das. Also das ist eben alles gar nicht so einfach. Und dann fährst du halt nach Holland und kommst so hin. Also das ist alles so ein bisschen schwierig, würde ich sagen.
Der Gesundheitsminister, den hattest du noch erwähnt, Herrn Hancock, den hat Boris Johnson verloren. Er ist also zurückgetreten wegen
der Kussaffäre, die aufgetreten ist. Er wurde gefilmt mit einer Security-Kamera, wie er eine seiner Beraterinnen also wirklich mit einem sehr leidenschaftlichen Kuss bedacht hat, in einer Zeit, wo unter der Direktive von Matt Hancock eben das ganze Land auf Fremdknutschen und überhaupt sich familienfremd aufhalten, durfte man alles nicht, sollte mit Strafen belegt werden. Währenddessen hat er halt im Büro wahnsinnig rumgeknutscht.
Im Büro gefilmt.
Und es wurde gefilmt von der Security-Kamera, kam irgendwie an die Presse und dann musste Zufall. Er zurücktreten, ja Zufall oder nicht, er musste zurücktreten, nicht wegen Empörung über seine Moral, weil er ist natürlich verheiratet und hat Kinder.
Und
hat
die dann Frau aber, auch?
Die Frau auch.
Aber nicht miteinander?
Jetzt sind sie aber, glaube ich, ein Paar, weil er hat dann auch, Matt Hancock ist dann zurückgetreten und hat am selben Tag auch die Öffentlichkeit informiert, dass er seiner Frau gesagt hat, dass die Ehe vorbei ist. Und daraufhin hat sich dann die englische Pressemeute vor dem Haus der Hancocks aufgebaut, um die Frau also zu filmen, wie sie aus dem Haus kommt und so. Also es ist einfach sagenhaft.
Schrecklich.
Aber gut. Naja, das ist deren Problem. Und Matt Hancock ist weg, der musste also neuen Gesundheitsminister ernannt werden. Das ist Sajid Javid, das ist auch ein Anglo-Inder, so wie der Schatzkanzler Rishi Sunak, der vorher Innenminister war, da ist er dann freiwillig zurückgetreten, weil im Zuge der ganzen sozusagen Brexit und sonstigen Verwurstungen wurde ihm vorgeschrieben von Dominic Cummings, wir erinnern uns an den nicht gewählten Mastermind der Brexit-Kampagne, den Boris Johnson dann nach Downing Street, also ins Zentrum der Macht geholt hatte, von wo aus Dominic Cummings eben eine Welle der Destruction ausbreiten wollte, um dieses ganze britische Regierungsgeschäft neu aufzustellen, nach seinen Vorstellungen. Und da hat eben auch zum, Innenminister Javid gesagt, du musst da diese Leute entlassen, die können da nicht mehr arbeiten und das geht nicht. Und daraufhin ist Javid zurückgetreten, hat gesagt, das kann ja nicht sein, dass mir irgendein unelected Heini hier vorschreibt, was meinen engsten Stabsmitarbeiter werde sein dürfen oder nicht. Mhm. Dann war der also einfach wieder Hinterbänkler. Jetzt ist er Gesundheitsminister und hat natürlich, woher auch, also vom Gesundheitswesen wenig bis gar keine Ahnung, ist aber tiefst in verbandelt mit der internationalen Großfinanz, was wiederum die Hüter des NHS sehr skeptisch werden lässt, weil die Tories ja immer unter der Hand, mehr oder weniger unter und über der Hand daran arbeiten, das britische Gesundheitssystem zu verscherbeln und zu privatisieren. Ja. Mhm, und eine von Javids ersten Amtshandlungen war auch zu sagen, also Corona-Beschränkungen, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Mhm. Also das ist wirklich jetzt überflüssig.
Mhm. Ja.
Braucht man nicht.
Schon viele geimpft.
Aber schon zwei Parallelen schon wieder mal zur Wirtschaft. Das Handelsabkommen mit Indien lässt man sich nicht durch die Lappen gehen und macht deswegen keine starken Reisebeschränkungen. Also England ist schon sehr, sehr drauf und dran, wirtschaftlich unabhängig stark dazustehen. Und nach innen rein auch dann.
Jetzt, wenn du mit Indien oder so, weißt du, die sind ja dringend darauf angewiesen, dass sie, weil die EU hat auch irgendein Handelsabkommen mit Indien. Ja, das haben wir auch, das hatten die Engländer vorher auch innerhalb der EU. Ich bin kein Wirtschaftsfritze, das weiß ich nicht, aber zumindest was man liest, ja, ist dieses Abkommen, was sie jetzt mit Indien haben, überhaupt nicht besser als das, was sie vorher hatten innerhalb der EU. Ja, es ist jetzt nicht, und im Gegenteil, sie sind natürlich, die Inder haben mehr Macht jetzt, weil England ist eben ein relativ kleines Land und die Inder wissen genau, die Engländer brauchen jetzt dringend.
Ja,
die
Bedingungen, ja.
Das ist ein sehr interessanter Markt.
Also diese ganzen Verwurstungen sozusagen mit den Handelsabkommen, mit der Corona-Krise und dem Impfvorteil und dem sozusagen Nachteil, der auf dem Kontinent jetzt gar nicht mehr besteht, weil die Kontinentaleuropäer haben ja unheimlich aufgeholt mit der Impfkampagne und in England sind sehr viele Leute eben immer noch auch nur einmal geimpft und auch dort sind wie hier überall die Jugendlichen und Kinder ja komplett ausgenommen vom Impfen. Also meine älteste Tochter, die 20 ist, ist gerade am 1. Juli das erste Mal geimpft worden. Da hat sie das Impfangebot gekriegt. Ja, also da waren die dann so weit. Ja. Mhm. Also das geht dann bis 16 runter. So weit sind die noch nicht, natürlich. Ja, klar. Und diese Delta-Variante übrigens hat sich auch rasant in den Schulen ausgebreitet. Und wahnsinnig viele Schulen haben schon wieder zumachen müssen oder die Kinder nach Hause schicken oder sonst was. Auch in England wie hier, leider fallen die Kinder da ständig unter das Rad, beziehungsweise interessiert anscheinend keinen, was die Schulausbildung betrifft.
Weil Fußball ist
wichtiger.
Fußball gibt es kein Problem mit 60.000 Zuschauern im Stadion während der EM, jetzt Halbfinals und Finale, also 180.000.
Findet komplett in England statt?
Ja, jetzt die letzten drei Spiele
jetzt dann.
Genau.
Und Wimbledon.
Wembley und in Wimbledon natürlich sitzt man auch am
vorgesetzten. Ja, also wir haben gestern Abend geschaut, es ist 11, alles voll. Mhm. Und da trägt auch keiner Maske, außer so zwei Officials, die dann plötzlich auftauchen. Die haben noch eine Maske an, aber sonst alle im Publikum auch maskenlos.
Man kann es nicht glauben.
Und ja, und das hat eben Boris Johnson jetzt angekündigt, dass ab 19. Juli alles wegfällt. Er hat dann noch kurz hinterher geschoben, am 12. Juli bespricht er sich nochmal mit eben Sir Patrick Vallance und dem Chris Whitty heißt er, mit dem anderen Berater und dem sogenannten SAGE Committee, das ist irgendwie das Scientific Advisory Committee, Group Committee oder sowas. Und Sage heißt ja auch weise auf Englisch. Also da bespricht er sich nochmal. Ich weiß nicht, ob die Weisen in dem Komitee irgendwie glauben, dass Boris Johnson ihnen zuhört, aber er wird sich nochmal besprechen. Und man geht aber davon aus, dass sie aufmachen. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr das seht. Ich finde schon, dass man das von zwei Seiten betrachten kann, weil es besteht schon, glaube ich, eine Gefahr, dass wir uns verrennen in einer ständigen Corona-Hab-Acht-Stellung als Gesellschaft insgesamt. Und irgendwie nur noch mit Verboten und Masken und dies geht nicht und jenes geht nicht, wobei Corona bleibt ja. Ich meine, da hat Boris Johnson recht, Corona bleibt, es wird nicht mehr weggehen.
Nee, und trotz alledem wird der Impffortschritt auf jeden Fall helfen, bin ich mir sicher. Also eben auch tatsächlich Varianten wie Delta reinzulassen, gibt es ja auch jetzt Prognosen, dass es kommen wird, aber eben nicht so einen starken Impact hat auf die Gesellschaft.
Ja, davon gehen, darauf
dementsprechend ist es eher natürlich, also meine Meinung ist eher, das Öffnen voranzutreiben.
Ist jetzt auch, glaube ich, es hat ja auch irgendwie keiner mehr Lust drauf. Ich glaube, da haben sich ja viele auch schon drauf eingestellt, auf dieses Thema, dass man eben sagt, man muss jetzt irgendwie damit klarkommen, weil es eben nicht mehr verschwinden wird. Trotzdem ist es sicherlich auch ein Experiment und ich glaube, wir sind alle ja noch nicht, selbst die Briten mit ihrem Hyperimpftempo, was aber jetzt ja dann auch ein bisschen gebremst hat. Inzwischen, glaube ich, haben ja viele andere Länder dann auch aufgeholt und irgendwie hat man jetzt, solange das halt noch nicht so breit ist, wie jetzt, glaube ich, 80% oder was man braucht, besteht halt dann immer noch die Gefahr, dass sich halt wieder Mutationen bilden. Und wenn wir jetzt so Revue passieren lassen, wie schnell das ging, dass wir von dem Wildtyp, dann gab es ja irgendwann die Beta und
Kent-Variante und
Gamma und was weiß ich. Und jetzt sind wir eben bei Delta und dann gab es ja noch in Brasilien P1 und in Südafrika und so weiter. Und allein schon die britische, die wir ja vorher hatten, also das ist ja, glaube ich, die Beta oder so, die war ja auch schon doppelt so ansteckend. Ja. Und jetzt die Delta ist doppelt so ansteckend wie die ursprüngliche britische Variante.
Aber trifft natürlich auf eine ganz andere Masse an geimpften Menschen.
Das ja, aber ich glaube, je mehr sich das Ding verbreitet, also das ist natürlich jetzt alles Mathematik und da sind wir natürlich vollkommen die falschen Personen, aber man kann das ja alles ausrechnen. Im Endeffekt kompensieren sich sicherlich beide Effekte des Impfen. Gleichzeitig wird es aber sehr viel ansteckender, also mehr Leute werden es kriegen. Und wenn wir jetzt sehen, Inzidenzen bei 250 in UK.
Ja, also wenn du dir Kurven anschaust, in den letzten Tagen ist das ging so runter und es ist wirklich, geht quasi.
Wir sind da wieder komplett im exponentiellen Wachstum.
Absolut steil nach oben. Und das wird hier natürlich auch so sein. Kommt in Teil Europa. Und die Frage ist halt, finde ich, so ein bisschen, weil was ich vorher sagen wollte, so, man sagt immer, okay, die Briten sind so freiheitsliebend, lassen sich nicht gerne einschränken in ihren Dingen. Und das ist ja auch der Brexit, dass sie eben so frei sind. Und ich glaube schon, dass in dieser Johnsons sozusagen in seinem Horizont, der sich da in seinem Kopf abspielt oder in seinen Vorstellungen, auch das, der freie Engländer, der jetzt eben schon alles fallen lassen kann, während die bescheuerten Brüssels Menschen, die sich noch hier unterjochen lassen, die müssen noch mit Masken rumlaufen und so weiter. Und wir gehen schon mal vor, weil wir sind eben frei und wir der Engländer, der lebt jetzt damit, der Brite lebt jetzt mit Corona. Ja?
Und man schaut da sicherlich ja auch hin und auch Brüssel wird eben wie sagen, vielleicht ist ja doch sogar da was Gutes abzugewinnen.
Ja, man schaut sich ja hin und vielleicht
ist die Langsamheit von Brüssel hat natürlich auch diverse
Wobei
Nachteile.
Wobei das ja mit Brüssel nichts zu tun hat, weil jedes europäische Land entscheidet ja für
wiederum
sich selber.
Und sogar, wie wir ja wissen, in unserem Land entscheidet ja auch jedes Bundesland selber. Ja, also es ist ja mitnichten so, dass es irgendwie zentral gesteuert wird. Schon gar nicht
aus
Brüssel.
Kretschmann aus Baden-Württemberg hat ja ins Gespräch gebracht, das Bundesbildungsministerium abzuschaffen.
Ja. Hat er gesagt.
Auf Bundesebene, dass es nur noch die Ländersache ist. Aber es hat auch nichts mit dem Brexit zu tun. Wir kommen mal wieder zurück auf unser Lieblingsthema bei Brexit on Toast. Wie läuft der Toastabsatz in England? Hat sich da seitdem was getan? Essen die Engländer noch mehr Toast?
Bald werden sie nur noch Toast essen, glaube ich, weil in den Supermärkten sich zum Teil doch Dürre bemerkbar macht, vor allem bei frischen Produkten. Also ich habe das jetzt mehr aus meiner Twitter-Blase natürlich, weil ich ja selber nicht in England bin, wobei meine Tochter das auch zum Teil gesagt hat, die Gemüse- und Obstregale, da sind dann nur noch so Fotos vom Obst im Supermarkt, weil es einfach Nachschubprobleme gibt. Also nicht nur in Nordirland, wo es besonders stark ist durch diese ganze Irland-Problematik, aber auch sonst in Großbritannien zum Teil eben wirklich Nachschubprobleme sind, was an verschiedenen Dingen liegt. Erstmal gibt es keine Pflücker, nicht gehen also für heimisches quasi Obst und Gemüse, weil kommen nicht so leicht rein oder hat dann sicher auch was mit Corona zum Teil zu tun, nicht nur mit Brexit, beziehungsweise immer noch werden eben die Brexit-Folgen von Corona übertüncht. Ja. Dann gibt es zum Beispiel auch nicht genügend Lastwagenfahrer, die da hin und her fahren wollen, weil die wollen dann nicht mit leeren Lastwagen zurückkommen oder sie müssen zu lange in Quarantäne. Da gibt's,
Bürokratie an sich.
Ja, da gibt es ganz viel Problematiken. Und dann, naja, also ich weiß nicht, zum Beispiel die, wo wir vorher von Handelsabkommen sprachen mit den Indern, was auch die Regierung wahnsinnig getrötet hat, hat sie mit Australien ein Handelsabkommen geliefert, was auch jedenfalls nach den Ökonomen, die man so liest, wenig, sagen wir, positiven Impact auf die britische Wirtschaft haben wird. Allerdings für die britischen Farmer, die auch zum großen Teil für Brexit gestimmt haben, weil denen auch immer gesagt wurde, die Common Agricultural Policy ist das Schlimmste, was es gibt. Und ich glaube, da sind die Engländer nicht allein damit, dass diese europäische Agrikulturpolitik sehr umstritten ist, ob die jetzt toll ist oder nicht.
Das ist definitiv nicht toll und die ist auch, glaube ich, schwer reformbedürftig. Aber,
ja, aber jedenfalls bei den Briten, also ist auch so, dass natürlich sehr viele Farmer von Subventionen von Brüssel sozusagen profitiert haben und so weiter. Das es fällt natürlich alles nach dem Brexit weg. Und was macht die Regierung? Schließt ein Handelsabkommen mit Australien. Und die Australier wiederum, die haben ja natürlich viele Schafe und Lämmer, die sie jetzt nach Großbritannien importieren können, ohne irgendwelche Zölle oder so, ja. Und die sind dann billiger als eben heimische Lämmer oder Schafe, was auch immer. Und natürlich für eine Regierung, auch wie Boris Johnson, der immer sagt, ich bin super grün und wir sind demnächst klimaneutral. Also ich weiß nicht, wie klimaneutral so ein Viech, was tiefgefroren aus Australien herkam, anstatt vielleicht eins, was nur aus, keine Ahnung, Spanien kam.
Ja.
Oder sogar heimisch ist. Und dann gibt es in Australien auch noch keinerlei, zum Beispiel eben Hormonbeschränkungen, wie viel Hormon darfst du irgendeiner armen Kuh füttern, bevor sie geschlachtet wird, was in der EU alles verboten ist, ist in Australien erlaubt und deswegen werden die Briten dann eben das australische Hormonviech essen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, das fällt mir nur gerade wieder ein, weil das sind eben so die wirklichen Folgen des Brexit, die so langsam peu à peu sich bemerkbar machen und diese Brexit sozusagen Wähler oder Unterstützer, die Fischer, die Farmer, das sind zum Beispiel jetzt schon mal zwei Gruppen, die komplett einfach,
die jetzt anders merken, die wurden
einfach komplett belogen. Mhm. Ob sie merken, dass eben ein Brexit das beinhaltet, das weiß ich natürlich, das kann ich auch überhaupt nicht beurteilen, aber ob, wenn sie jetzt morgen nochmal wählen dürften, ob sie es dann anders machen würden. Und das haben wir auch schon oft gesagt, der Brexit, der jetzt wirklich stattgefunden hat, hat ja mit dem, was im Referendum zur Abstimmung stand, nichts gemein.
Und trotzdem ist immer noch keine Rebellion auf der Straße. Es scheint immer noch so irgendwie in Schach gehalten zu werden. Also oder tun sich einfach doch auch positive Dinge auf durch den Brexit, die langfristig dem Land helfen?
Es kann sicher sein, dass es positive Aspekte geben kann. Die sind aber, glaube ich, noch verborgener im Moment als die negativen Aspekte. Wie gesagt, alles ist ja immer noch unter dem Corona-Mäntelchen, alles, was da abläuft. Ja. Und jede sozusagen Politik, die gemacht wird, auch jetzt mit Corona, also wir öffnen zuerst und so. Das hat alles einen sehr antagonistischen Beiklang, also gegenüber der EU, wenn du das dir richtig so anhörst. War auch neulich sogar bei der BBC zum Beispiel, was natürlich von vielen Tories als absoluter linker Sender empfunden wird. Aber wenn man
die
das,
man am liebsten abschaffen
möchte. Ja, und die am liebsten abschaffen möchten. Und die BBC, also für alle, die sagen mal liberaler und links sind, inzwischen nur noch so ein rechter Sender geworden ist, aus Angst vor den Tories, die sie am liebsten abschaffen, die ihn am liebsten abschaffen würden. Da, wenn man da so zuhört, die Nachrichten zum Teil, ist es wirklich so, die haben die jetzt alle das schon so verinnerlicht? Da war irgendein Thema, was ich jetzt leider vergessen habe. Und da hieß es so, ja, da können wir jetzt selber entscheiden, anstatt dem Diktat von Brüssel irgendwie zu folgen oder so. Ja, so, wo, und was aber auch wieder gar nicht stimmte, weil es da gar nicht, Brüssel da gar nicht die Deutungshoheit hat und so. Das, diese ganze, sagen wir, wie man ja sagt, die Narrative, die Erzählung, die ist so eingesackt inzwischen, dass selbst wenn du jetzt ein Farmer bist oder ein Fischer, der jetzt eigentlich gar kein Business mehr hat und dann sagt halt irgend so ein Minister, ja, die Leute sollen halt hier zu Hause wieder den ganzen Tag Kaviar und Hummer essen oder Fisch, ja, der Fisch, den sie dann doch sonst billiger aus sonst wo importieren, ja, das ist eben, hat vorne und hinten macht das alles gar keinen Sinn. Und wo man da anfängt mit den Protesten, die Fischer sind dann nach Westminster gefahren mit Riesenlastwagen von verrotteten Fisch. Ja. Ich meine, wenn das schon während der ganzen Brexit-Debatte und so, wenn das Franzosen wären, dann wäre das ständig das ganze Land in Brand. Da würden an jeder Ecke die Traktoren brennen, aber es sind halt Engländer auch, die trinken lieber erstmal einen Tee.
Ja, aber sind die so duldsam oder sind sie so belastbar, die Engländer, oder bricht es irgendwann doch durch? Oder eben, haben wir gerade schon, bringt es dem Land sogar was, langfristig?
Das weiß ja, glaube ich, noch keiner. Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass es bringt es vielleicht in manchen Bereichen, kann es was bringen, das ist durchaus möglich. Ja. Aber als dass es im Großen und Ganzen wirklich was bringt, vor allem so viel bringt, dass es das aufwiegt, was es an schlechten, also gar nicht nur wirtschaftlich, sondern an schlechtem Blut, an schlechten, schon allein das Lügen, sozusagen das Lügen in der Politik, was ja dann sagen Leute, naja gut, im Wahlkampf, da wird immer, sagen wir, übertrieben und gelogen. Keiner erwartet, dass die Parteien, wenn sie dann gewählt sind, wirklich das einlösen, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Und bei Brexit ist es halt genauso. Ja, das ist ja nun mal was anderes, wenn du ein Referendum abhältst, was für Generationen theoretisch dann hält und nicht nur für 4 Jahre und danach kannst du wieder anders wählen. Und dann eben auch noch auf der Basis von Lügen, wirklich von Lügen einfach abgestimmt wurde. Und auch über Dinge, die hinterher gar nicht eingetreten sind, wie eben, natürlich sind sie aus dem Single Market raus, aus der Customs Union, das war, stand nicht zur Debatte. Damit hat eigentlich keiner gerechnet, nur das war, wurde gar nicht abgestimmt darüber. Und jetzt sind sie halt, haben sie den Salat und natürlich kannst du auch sagen, du wirst wie so ein sich schlecht benehmendes Kind, wirst du dann nur noch irgendwie muffiger und willst dich noch mehr dagegen wehren und sagen, nee, das war aber trotzdem die richtige Entscheidung. Und alle sagen, schau doch mal, jetzt hast du wirklich saudoof. So, nee, das hat voll gestimmt und ist voll toll. Und jetzt erst recht so
ungefähr. Ja gut, manchmal ist es ja auch dann vielleicht ein Placebo-Effekt, wenn man sich das einredet, dass das alles toll war. Und dann fühlt man sich vielleicht tatsächlich besser. Wie ist denn so das Gefühl?
Also ich glaube, das Gefühl ist jetzt hervorragend wegen des Fußballs vor allem.
Ah ja, klar.
Ja gut, aber das ist jetzt gerade noch mal ein paar Tage.
Ja, aber es ist ja schon, kann man, oder? Ich war jetzt auch schon lange nicht mehr drüben, aber es ist momentan so für, auch von aus der Ferne, kommt es einem so vor, als ob jetzt die Stimmung grundsätzlich erstmal
nicht katastrophal
schlecht ist, ja, oder?
Ich glaube, also so, sagen wir mal, wenn er in der Presse folgt, das ist immer noch eben ganz stark die rechte und so weiter, rechte oder konservative oder Tory unterstützende Presse, dieses ganze Thema Brexit ist immer noch wahnsinnig stark und es wird alles, ganz viel wird sozusagen immer noch projiziert, wobei man, viele sagen, so Brüssel und die EU, die sind schon längst weiter, die haben gar keine Zeit mehr, sich mit eurem Schwachsinn dazu beschäftigen. Sie müssen sich natürlich beschäftigen mit Nordirland und mit dem Benehmen der britischen Regierung da, das sind Themen, die halt da auf dem Tisch liegen, aber alles andere und vieles wird eben immer noch kommentiert, immer aus gegen Brüssel heraus oder gegen die EU und so, und das ist ja eigentlich vorbei, weil wieso Brexiteers, ihr habt es geschafft, ihr seid draußen, jetzt hört doch mal auf, euch an Brüssel abzuarbeiten, macht doch mal einen positiven Vorschlag, wie wär's mal, ja.
Stichwort positiv, wir haben ja hier so eine Art aktuelle Stunde, um wieder so ein bisschen reinzukommen, sind dir denn irgendwelche tollen Sachen aufgefallen in den letzten Wochen, die du so aus deinem Lieblingsland erfahren hast, im Kleinen wie im Großen? Wird weniger Mint-Jelly zum Beispiel jetzt serviert vielleicht?
Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich demnächst noch mehr, weil das billige australische Lamm ist, und das Lamm muss man ja mit Mint-Jelly essen, da wird vielleicht noch mehr Mint-Jelly dann konsumiert als bis jetzt.
Kommt die Minze aus Australien?
Wahrscheinlich kommt bestimmt nicht mehr aus der EU, also die wird nicht mehr eingeführt.
Nee, natürlich.
Die ist zu teuer.
Was ist mit After Eight?
After Eight, köstlich.
Oh, stimmt, schöne Frage.
Ist auch viel schön.
Aber ist After Eight nicht, gehört es nicht einem in der Schweiz ansässigen Großkonzern?
Ich fürchte ja.
Ich fürchte schon,
Lebensmittel.
Ja, es ist auch nochmal das. Aber schmeckt ja am besten aus dem Kühlschrank, finde ich. Das muss man unbedingt im Kühlschrank aufbewahren.
Unbedingt.
So ähnlich wie Jogurette.
Ja, aber Jogurette ist so viel zu süß.
Das Tolle ist ja, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts ja Werbung machen für Produkte, für die wir eben kein Geld kriegen.
Nee, wir kaufen die, wenn.
Wenn, kaufen oder nicht. Und genau. Trotzdem muss ich wirklich eine Lanze brechen für diese neue Jogurette-Sorte mit Buttermilch, Zitrone, wirklich sehr gut.
Ach, und, ähnlich man, wie Buttermilk Fresh beim Eis.
Genau, genau. Und das auch
das im Kühlschrank. Das ist eine Line-Extension. Ganz toll.
Aber wir waren bei
After ja. Eight. Ja, ich meine, in England gibt es wahrscheinlich gar keine Joghurette.
Nee, okay. Glaube ich auch nicht. Aber also was sicher ist eben, dass die Engländer grundsätzlich jetzt keinen Mangel an Schaffleisch haben werden, weil da tankerweise
nee, sie werden nur selber keine Schafe mehr wahrscheinlich haben, weil das sich
so,
nicht mehr lohnt.
Damit haben sie keine Schafswolle mehr. Was wird es im Winter bedeuten für die Pulloverproduktion?
Ja, und für die Tweedproduktion.
Ja, ja, eben, die Tweedproduktion. Ja, wahrscheinlich werden sie noch Wollschafe, werden sie wahrscheinlich schon noch haben, aber keine Schlachtschafe mehr, aha, die dann gegessen werden.
Und wenn man die dann mit Vielmanns Brillenschafen kreuzt, kommt vielleicht eine tolle europäische Sorte raus.
Ja, vielleicht kommt da eine tolle Sorte raus.
Ich glaube, jetzt können wir den Gong schlagen.
Ja, wunderbar.
Dann sagen wir jetzt an der Stelle wieder vielen Dank. Wir haben es wie immer natürlich nicht erschöpfend behandelt, nee. Aber dafür sind wir jetzt sehr erschöpft. Und machen dann das nächste Mal wieder weiter.
So machen wir es.
Und essen jetzt tatsächlich ein After Eight.
Hast du eins im Kühlschrank?
Essen aus dem Kühlschrank? Mal schauen.
Prost.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.